Ich weiß nicht, wie man da unterstützen kann. Also ich weiß, es ist ein systemisches Problem vor allem. Und da würde ich gerne mehr machen. Aber es erscheint wie so eine große Mauer, dass man da schon denkt, so, dann versuchen wir es doch lieber im Kleinen und kitten nur das, was halt da ist. Aber wenn wir ehrlich sind, bräuchten wir diesen Elternaufstand. Also bräuchten wir eine ganz andere Veränderung, damit wir den Lehrkräften helfen.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags. Hier sprechen interessante Menschen darüber, wie Schulen in Zukunft besser werden können. Aber warum ist ihnen das so wichtig? Wie gehen sie mit Problemen um? Und welche Lösungen fallen ihnen ein? Maximilian Czuliok, der Geschäftsführer des Ernst-Klett-Verlags, redet mit ihnen. Er gestaltet Schule und Unterricht seit vielen Jahren mit.
Frau Müller eilt in das Klassenzimmer. Die Leistungen dieser Lerngruppe gehen weit auseinander. Allein 3 Schüler lernen Deutsch als Zweitsprache. Der Beamer funktioniert nicht, das Smartboard zeigt nur ein blaues Flimmern. Frau Müller seufzt. Sie hätte die Freistunde eigentlich für Korrekturen gebraucht. Das heute ist mal wieder eine Vertretung. 4 Kollegen haben sich krank gemeldet.
Willkommen in einer typischen deutschen Schule. Zugegeben, ein wenig überspitzt dargestellt, aber nicht ganz unrealistisch. Das Bild einer tiefen Bildungskrise prägt seit vielen Jahren die öffentliche Wahrnehmung. Viele Studien zeigen uns Schwächen und Mängel auf. Das bedeutet Stress für Schulen, für Lehrkräfte, für Eltern, für Schülerinnen und natürlich auch für die Politik. Doch ganz so schwarz muss man das gar nicht sehen. Wir befinden uns in einer Transformationsphase, in der die Sicht auf Schule immer differenzierter wird. An vorderster Front stehen unsere Lehrkräfte. Wie können wir diese stärken und entlasten, damit sie sich auf ihre Kernaufgabe konzentrieren können, nämlich unsere Kinder fit für die Welt von morgen zu machen? Darum soll es in der heutigen Folge gehen. Dazu haben wir Bildungsexpertin und Schulflix-Gründerin Milena Pflügel eingeladen. Herzlich willkommen, liebe Milena.
Vielen Dank für die Einladung.
Du bist Schulflix-Gründerin, du bist seit kurzem auch im Vorstand vom Didakta-Verband und beschäftigst dich in deinem Beruf viel mit EdTech-Unternehmen, mit Startups. Magst du uns ein bisschen erzählen, wie so ein Berufsalltag bei dir ausschaut?
Oh Gott, ja, sehr gerne. Also mein Schwerpunkt hat natürlich Schulflix und die Auseinandersetzung mit den Anforderungen der Lehrkräfte, die sie benötigen, um gut durch den Schulalltag zu kommen. Also da liegt mein Hauptfokus im Alltag drauf, mit meinem Team gemeinsam die Lerninhalte zu entwickeln, die es eben benötigt. Und wie du gerade sagtest, beim Didakta-Verband bin ich schon lange tätig und seit neuestem auch im Vorstand, mit dem Anliegen eben noch näher an die Bildungspolitik anzurücken und hier auch Brücken zu schlagen, weil wir, glaube ich, alle im System sehen, dass, wenn wir in Silos denken, nicht weiterkommen. Und da geht mein Engagement gerade sehr stark hin. Und mit EdTechs und den Startups, das ist, glaube ich, so von mir ein Herzensthema, weil ich zweimal jetzt selber durch eine Gründung gegangen bin und auch einfach sehe, dass jede Gründung durch die gleichen Themen geht und sehr viel Unsicherheit auch dabei beherrscht und ja, hier irgendwo zu unterstützen, wenn dann irgendwie möglich.
Wir wollen dich ja natürlich auch als Mensch ein bisschen kennenlernen und unser Podcast heißt Zeugnis Zukunft. Wir bitten jeden Gast auch immer ein Zeugnis mitzubringen. Das hast du leider nicht geschafft, macht aber gar nichts. Du kannst uns trotzdem gerne erzählen, wie du denn so als Schülerin warst. Wie können wir uns vorstellen? Warst du Minimalistin? Warst du eher Streberin? Warst du Klassensprecherin? Wie warst du so als Schülerin?
Ich glaube, ich war von allem mal etwas. Ich glaube, ich war nie stringent irgendwie die Streberin. Das habe ich nie durchgehalten. Es gab mal Zeiten, da wollte ich eine sein. Ich war auch mal Schulsprecherin vom Engagement, habe auch mit einer großen Rede das geschafft und hatte da viel vor. Ansonsten habe ich den Schulalltag eher sehr auf die leichte Schulter genommen und bin dabei auch oft mal hingefallen natürlich. Also ich hatte auch mal 5 hätten wir jetzt ein Zeugnis mitgebracht, ganz sicher 1. Also Schule lief, glaube ich, für mich oft eher so nebenher. Etwas, was man schaffen muss, um zum Schluss das Abi zu haben und um gute Berufschancen zu haben. Aber das Soziale und meine Freunde dort, das war, glaube ich, für mich der Hauptgrund, warum ich gerne in die Schule gegangen bin.
Spannend. Ich bin auch gerne in die Schule gegangen. Man hört ja vielfach von Menschen, dass sie dort nicht so gerne hingegangen sind. Du bist jetzt schon einige Jahre nicht mehr in der Schule, gehst aber nach wie vor, ich nehme an, in deinem beruflichen Kontext immer wieder mal an Schulen. Wenn du so an der Schule bist, was hast du für ein Gefühl? Wie ist der Status quo? Wie groß ist der Stress im System? Wo brauchen Lehrkräfte ganz konkret Unterstützung?
Ja, Also ich habe sehr viele Berührungspunkte mit Schulen. Also einmal, weil ich auch Mutter bin und ein Kind in der Schule habe, aber vor allem jetzt durch den Beruf und durch die Inhalte, die wir machen und da auch sehr viel, auf der einen Seite sehr viel mit Lehrkräften und Schulleitungen sprechen natürlich, aber auch sehr viel qualitatives Feedback einholen und immer wieder Umfragen machen, um zu sehen, welche Themen beschäftigen die Lehrkräfte gerade jetzt als KI kam. Hat uns sehr interessiert, was macht das mit den Lehrkräften, weil uns hat es gestresst. Wir haben gesehen, die SchülerInnen gehen damit mehr oder weniger um. Was passiert da in den Schulen? Was wir feststellen ist, dass aber die Hauptprobleme eigentlich immer alle gleich bleiben und eigentlich kommt dann eher oben was drauf, die man eben sich annimmt oder nicht. Stress nämlich sehr stark war, egal wo ich hinschaue und mit Lehrkräften spreche oder mit Schulleitung. Und ich glaube, vor allem, wenn man das jetzt mal alles summieren würde und dann unten sich die Summe anschaut, ist das einfach, es ist zu viel für eine Person. Das ist, glaube ich, so, was zum Schluss rauskommt, dass die sich, und ich mag nicht für alle reden, nur für die, mit denen ich jetzt natürlich gerade spreche, oft alleingelassen fühlen in ihrem Beruf, ja.
Jetzt haben wir schon ganz kurz über Zeugnisse gesprochen. Lehrkräfte geben Schülerinnen und Schülern Noten. Das ist auch ein Thema, über das man eigentlich lang diskutieren könnte. Jetzt gibt es einmal im Jahr eigentlich auch Noten für unser Schulsystem, und zwar im Deutschen Schulbarometer. Das ist eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung. Und wenn wir uns die Ergebnisse des heurigen Schulbarometers anschauen, dann kann man in etwa folgendes Stimmungsbild zeichnen. 36% der befragten Lehrkräfte fühlen sich mehrmals die Woche erschöpft. Das trifft vor allem auf junge Lehrkräfte zu, auf Frauen und auf Grundschullehrkräfte, die eine sehr hohe emotionale Erschöpfung aufweisen. 24% haben in den letzten 12 Monaten kein Feedback zu ihrer Arbeit erhalten. Auch das ist spannend zu sehen. Wenn man sich die Fortbildungen anschaut, sieht man, dass Fortbildungen zu individualisierten Unterricht im internationalen Vergleich von deutschen Lehrkräften eher weniger besucht werden. 61% der Lehrkräfte sagen, dass sie digitale Medien in ihrem Unterricht einsetzen. Und trotzdem fühlen sich aber nur 50% der Lehrkräfte tatsächlich gut vorbereitet auf digital unterstützten Unterricht. 75% der Lehrkräfte sagen, sie sind im Großen und Ganzen eigentlich recht zufrieden mit ihrem Job. Trotzdem sagen 30%, sie würden ihren Beruf wechseln, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten. Auch da wieder insbesondere junge Lehrkräfte und Frauen. Und wenn man sich den aktuellen Lehrkräftemangel vor Augen führt, ist das natürlich ein alarmierendes Signal. Und 35% der Lehrkräfte sagen, dass ihre Schule dringend sanierungsbedürftig ist und dass es Investitionen in die Ausstattung, vor allem auch die digitale Ausstattung, braucht. Diese Zahlen sind jetzt nicht sonderlich überraschend. Ich glaube, jeder, der im Bildungssystem tätig ist, kennt diese Themen, und auch alle Stakeholder wissen seit Jahren, dass es Veränderungen braucht. Warum aus deiner Sicht geht dann trotzdem so vieles nur sehr schleppend voran?
Also ich glaube, das Schulsystem hat ja sehr viele Abhängigkeiten. Und dass die Schule an sich, also wenn man auf die Schule schaut und dann die Schulleitung, die eben die Schule verantwortet, ja in den Bedingungen, in denen sie arbeitet, ihr Bestes gibt mit den Voraussetzungen, die das Schulsystem nun mal hergibt. Und ich glaube, in diesen Bedingungen, den heutigen Anforderungen gerecht zu werden, wird eben immer schwieriger. Und das geht dann ja über auf die einzelne Lehrkraft, die es irgendwie im Klassenzimmer mit bis zu 30 Kindern irgendwie bewältigen muss, mit all den administrativen Aufgaben, die sie alleine irgendwie noch schaffen muss. Also ich glaube, dass was schief geht, ist, dass die systemischen Voraussetzungen einfach gar nicht mehr so wirklich zu den Anforderungen einer Schule passen. Dass eben nur eine Lehrkraft im Klassenzimmer ist zum Beispiel, ja, oder dass irgendwie Medienbildung oder irgendwie, dass es keinen IT-Administrator durchweg überall gibt vielleicht. Ja? Also einfach, wenn man mal die Personalausstattung anschaut, kein Unternehmen würde das schaffen, wenn man einfach mal den Job rüberwerfen würde und sagen würde, hier kannst du bitte auch noch die ganzen iPads für all die Mitarbeitenden einrichten und auch noch kopieren und all das. Also ein Unternehmen würde das auch nicht schaffen. Und ich glaube, das sind einfach systemische Voraussetzungen, die es einfach schwer machen, für die Schulleitung und dann für die Lehrkräfte all den Herausforderungen gerecht zu werden. Und es werden in dem Sinne immer mehr, auch sehr viel stärker immer von den SchülerInnen getrieben, die sich jetzt auch in Social Media mehr Berührungen haben als je zuvor. Und dann eben die Medienbildung eigentlich eine höhere Rolle spielen müsste. Dann kommt KI, dann kommen die iPads. Also ich glaube, das ist auch nur ein Ausschnitt. Da kommen einfach so viel auf die Schulen zu und die die äußeren Bedingungen sind die gleichen geblieben. Und das macht das einfach schwer und auch erdrückend und auch dann auch klar zu sehen, dass da einige sagen, sie sind irgendwie, fühlen sich belastet oder würden den Beruf wechseln. Und wenn man dann noch anschaut, dass die Ausbildung, die Lehrerausbildung, da brechen ja schon viele ab. Und dann ist die Abbruchquote noch höher, wenn sie dann ins REF gehen und dann eben diesen Praxisschock haben. Ja, also eigentlich müssen wir uns die ganze Kette anschauen, um da irgendwie etwas besser zu machen.
Es gibt ja diesen viel zitierten Satz, wenn man über Bildung spricht, dass Schule ein Tanker ist, der sich nur sehr, sehr schwer und langsam bewegen lässt. Und es ist tatsächlich so, wenn man an die Schule geht, viele Dinge wiedererkennt, die man in der eigenen Schulzeit schon so gesehen hat. Aber das ist, glaube ich, nur an der Oberfläche, weil wenn man unter die Oberfläche blickt, sieht man, dass Schule vor ganz anderen Herausforderungen steht, wie das noch vor 20 Jahren der Fall war. Und wenn man so in diese Schulen reingeht, ich war vor einer Woche in einer Schule in Hamburg, dann sieht man, dass viele Schulen trotz widriger Voraussetzungen, trotz Personalmangel, trotz sanierungsbedürftiger Gebäude, trotz aller Schwierigkeiten es dennoch gut schaffen, Lösungen zu finden. Und das ist möglich, weil es kreative und innovative Köpfe gibt, die Schule voranbringen wollen, die etwas verändern wollen, die Rahmenbedingungen selbst schaffen und Entscheidungen treffen. Und wie können wir genau diese Köpfe nachhaltig stärken und wie können wir ein Stück weit den Stress in den Schulen reduzieren, dass es immer mehr so Köpfe gibt, die Schule voranbringen wollen? Weil wir verlangen immer wieder von Schule, dass sie sich bewegt, dass sie sich verändert. Wir verlangen von Lehrkräften, dass sie mit der Zeit gehen. Auf der anderen Seite hat man den Eindruck, dass viele schlichtweg ums Überleben kämpfen mit vielen Vertretungsstunden und wieder mal vier Lehrer ausgefallen und jetzt das noch Bürokratie, dort noch irgendein Notfallkonzept schreiben und Ähnlichem. Also wie können wir zum einen die innovativen Köpfe, die es gibt, stärken und zum anderen, wie können wir schaffen, dass immer mehr solcher Köpfe gibt, die Schule voranbringen wollen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also einmal vorneweg ist, glaube ich, wenn wir alles auf die kreativen Köpfe hinarbeiten oder uns nur das System auf diesen Köpfen bauen, fällt, glaube ich, sehr viel runter. Also es heißt ja auch, es ist mit sehr viel Zufälligkeit, wie gut man durch die Schule kommt, ja, an welche Lehrkraft, von welcher Schule man gelangt. Und wenn man Glück hat, hat man eben irgendwie eben so eine Schule erwischt, wo sehr viele engagierte Lehrkräfte sind, die es irgendwie schaffen, weil vielleicht auch die Schulleitung die Unterstützung und die Freiheiten mitgibt, ja, die dann eine Lehrkraft im Unterricht haben darf. Dann hat man Glück aus SchülerInnen-Sicht, dass man hier in diesem Umfeld lernen darf und sich entwickeln darf, aber diese Zufälligkeit, also das System auf diese Menschen zu bauen, die eben sich mehr einbringen, finde ich gefährlich und auch nicht richtig. Vielleicht könnte man sie noch sichtbarer machen, ja, um vielleicht auch anderen Mut zu geben, weil ich glaube, es ist oft auch, wie viel Freiheit nimmt man sich heraus? Also es gibt systemische Rahmenbedingungen, aber in diesen Bedingungen gibt es auch Freiheiten und diese sich vielleicht auch herauszunehmen und als Schulleitung das auch den Lehrkräften mitzugeben, dass sie diesen Mut haben können, so kreativ zu sein und sich da irgendwie den Unterricht eben auch anders zu machen. Vielleicht würden sich das mehr Schulleitungen trauen, wenn sie gute Beispiele sehen. Also vielleicht müssen wir auch mehr an guten Beispielen arbeiten, als uns immer wieder nur die Schulen und die Statistiken anzuschauen, wo es eben nicht klappt. Also wir sind ja sehr negativ getrieben, muss man auch sagen, ne? Wir schimpfen lieber über all die Schulen, schauen lieber dahin, wo es alles nicht klappt. Dabei, so wie du gerade sagst, gibt es gute Beispiele. Die muss man vielleicht sichtbarer machen und hier mehr zu Mut aufrufen. Dennoch, glaube ich, ist das nur ein kleines Rad im System, ja, irgendwie, glaube ich, vorneweg zu sagen, schaut mal ihr alle anderen Schulen, da gibt es ja welche, die schaffen das irgendwie, ist vielleicht auch nicht fair, weil wer weiß, warum und unter welchen Bedingungen sie das jetzt wieder geschafft haben. Ja, genau.
Du hast vorher was Spannendes angesprochen, du hast gesagt, das ist ein Stück weit Glückssache. Und es ist ja tatsächlich so, dass es keine Garantie auf die gute Schule oder die gute Lehrkraft gibt. Und es ist ja nach wie vor so, dass man mit Bildung leider keine Wahlen gewinnt, aber auch keine Wahlen verliert. Und dass das Thema immer noch nicht das Gewicht hat in unserer Gesellschaft, das es vielleicht haben sollte. Jetzt muss man auf der anderen Seite sagen, wir alle zahlen für dieses Bildungssystem und es ist kein günstiges, billiges Bildungssystem. Das heißt, es ist auch im internationalen Vergleich sogar so, dass man in Deutschland recht viel Geld für Bildung ausgibt und es sind am Ende des Tages Steuergelder. Also wir alle zahlen für ein System, mit dem wir nicht so richtig zufrieden sind. Wo bleibt eigentlich der Aufstand der Eltern? Du selbst hast ja gesagt, du hast ein schulpflichtiges Kind. Also eigentlich sind ja Eltern eine ziemlich große politische Zielgruppe. Wo bleibt eigentlich der Aufstand oder haben wir alle schon resigniert?
Ja, wir sollten mal dazu aufrufen vielleicht. Ich glaube, die Eltern lassen ihren Frust tatsächlich und leider an den Lehrkräften aus. Die tragen das, den Frust. Und die müssen irgendwie damit umgehen. Ich glaube auch, ja, das ist wirklich schade, weil die Lehrkraft in dem Sinne auch wieder nur das machen kann, was das System halt hergibt. Ja, gute Frage, warum wir Eltern den Frust ganz falsch verlagern. Ja, das wäre doch mal was, dass wir hier mal aufrufen. Weil
das heißt, es ist ein Aufruf, uns schützend vor den Lehrkräften zu stellen und eigentlich Frust dorthin zu lenken, wo die politischen Entscheidungen getroffen werden.
Absolut, absolut. Also Elterngespräche ist auch bei Schulflix ist das eine Fortbildung, die sehr viel, sehr oft, sehr gerne und wo wir auch immer wieder Inhalte bieten, weil das ein so belastendes Thema ist und auch teilweise, es gibt auch Lehrkräfte, die dann auch mit Anzeigen rechnen müssen, weil sie den Anforderungen, also da ist wirklich auch nochmal richtig viel Stress und Angst in diesen Elterngesprächen, weil ich glaube, ja wirklich die Eltern da einfach alles hineinlagern und da das ablassen, was für sie in der Schule nicht funktioniert. Ja, und die Lehrkraft an sich steht dann ja auch wieder mehr oder weniger alleine da, weil das nicht ist wie wir im Unternehmen. Wir haben Teams, wir können uns austauschen und uns dann auch gegenseitig stützen. Das System Schule ist dann ja auch nicht immer so aufgebaut. Das ist auch wieder Glückssache, ne? Was für ein Lehrerkollegium man dann vielleicht hat und ob da Supervisionen möglich sind oder nicht oder die Schulleitung einen da unterstützt. Auch das ist wieder von Schule zu Schule total unterschiedlich. Ja, also ja, wir sollten uns vor die Lehrer stellen. Das ist ein super Ergebnis des Gesprächs.
Ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, dass Elternarbeit sehr, sehr fordernd ist und auch nicht einfacher geworden ist in den letzten Jahren. Jetzt haben wir so ein Thema, ich habe es zu Beginn schon gesagt, die eigentliche Aufgabe von Schule ist, junge Menschen auf ein sehr volatiles Umfeld, Leben vorzubereiten, auf eine Zukunft vorzubereiten, in der Veränderung die Regel und nicht die Ausnahme ist, die sich sehr, sehr schnell verändert. Wir reden viel über die sogenannten Zukunftskompetenzen und wir alle wissen, dass diese Zukunftskompetenzen zu vermitteln keine ganz einfache Aufgabe ist. Wie gut siehst du Lehrkräfte gerüstet, das zu tun und wie sehr oder wie gut könnt ihr auch über Schulflix da unterstützen, weil ihr bietet ja gerade zu diesen Themen sehr, sehr viel auch an.
Ja, das stimmt. Also auch das, finde ich, ist wieder sehr am Ermessen des eigenen Engagements der Lehrkraft, weil es in dem Sinne ja nicht, soweit ich weiß, im Curriculum vorgeschrieben ist, dass diese Zukunftskompetenzen durchweg vermittelt werden und auch wie und in welchem Umfang und in welchen Fächern man die vermitteln kann. Ich glaube, also ich habe Schulen gesehen, die irgendwie das sich richtig zur Aufgabe machen. Das ist aber ein sehr großes Thema, wo alle Lehrkräfte geschult werden müssen und so wie dann so eine Wertetabelle, ja, die sagen, wir setzen uns zum Ziel, dass wir die Future Skills hier irgendwie vermitteln und das auch nachhalten. Da gründen SchülerInnen eigene Firmen, die lernen sich selbst zu organisieren, die lernen Medienbildung, indem sie auch redaktionelle Beiträge schreiben für eine Zeitschrift. Das ist ganz, ganz toll, aber das ist auch wieder das Engagement einer einzelnen Schule. Und wir von Seiten als Anbieter können sowas wieder zeigen, gute Beispiele zeigen, wie man dann diese Future Skills in den Unterricht integrieren kann. Und es nimmt halt wieder die Lehrkraft auf, die sagt, ach, das resoniert mit mir oder ach, die Zeit nehme ich mir und mache jetzt mal eine Projektarbeit statt irgendwie eine Klassenarbeit oder wenn die Freiheit dann wieder da ist und kann da ja Dinge einfach anders gestalten oder machen. Wir können Input geben, aber letztendlich liegt es dann auch sehr stark an der Lehrkraft, wie sehr sie Lust darauf hat. Wir bei Schulflix erleben dadurch, dass Fortbildung ja an sich erstmal etwas ist, die sich mit uns beschäftigen, sagen ja schon, ich möchte besser werden, ich habe richtig Bock darauf. Das heißt, unsere Kundengruppe, die springen total auf diese Themen an. Jetzt erreichen wir aber leider ja auch nicht alle.
Wir sprechen auch immer wieder über Innovationen, die unser Schulsystem braucht. Was sind denn die Innovationen, die wir tatsächlich brauchen und welche Rolle können dabei moderne Technologien wie zum Beispiel künstliche Intelligenz spielen? Du hast vorher schon gesagt, künstliche Intelligenz im ersten Schritt führt das mal ein Stück weit zur Verunsicherung. Wie können wir aus dieser Verunsicherung Neugierde und dann tatsächlich etwas, eine Chance machen, die wir auch heben können?
Ja. Also ich glaube, erstmal weg von der Verunsicherung hin, dass die Lehrkräfte an sich das erstmal alles verstehen und auch die Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, irgendwie ChatGPT kam rein und dann war das wie so ein, gab es natürlich ganz viel hier und da Fortbildung und auch Möglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, es braucht auch als Schule dann die Zeit und den Raum zu sagen, wie gehen wir denn als Schule damit um, wie wollen wir damit arbeiten und eine starke innere Auseinandersetzung, um dann auch gestärkt mit den SchülerInnen eben da umzugehen und das wieder in den Unterricht zu integrieren und nicht als extra Fach oder irgendwie, das ist ja letztendlich eine Kompetenz, die man für die Zukunft sicherlich hilfreich ist und ja auch nicht nur ChatGPT ist, sondern generell ja, sehr viel breiter gefasst ist. Ich glaube, die Aufgabe wäre, unter anderem KI und die anderen Kompetenzen zu schauen, wie man die in den Lehrplan integrieren kann, so dass es sehr natürlich gelernt wird und nicht als Extrafach. Wäre jetzt mein Gedanke, meine Idee, aber erstmal braucht es dafür auch die Sicherheit, weil sobald da Unsicherheit ist, das haben wir damals mit den Whiteboards gesehen, die irgendwie an Schulen verteilt wurden und keiner genutzt hat, oder die iPads, sobald da Hemmungen sind, sich damit auseinanderzusetzen, wird es auch nicht genutzt, hat die Lehrkraft keinen Spaß dran und damit kommt es auch nicht in Unterricht an und dann haben die SchülerInnen auch keinen Spaß dran. Ich glaube, es ist ja sehr stark getrieben davon, wie sicher sich die Lehrkraft damit fühlt.
Und ich glaube, da braucht es ganz viel Unterstützung, weil du hast es ja richtig gesagt, ein Whiteboard an sich oder ein Tablet an sich macht den Unterricht noch nicht besser, sondern es wird erst dann besser, wenn es sinnvoll eingesetzt wird. Und ich glaube, da fühlen sich Lehrkräfte schon manchmal im Stich gelassen. Also nicht nur, wenn es um Supportfragen und Ähnliches gibt, sondern auch, ich habe es vorher kurz angesprochen, 60% der Lehrkräfte nutzen zwar Digitales im Unterricht, aber nur 50% fühlen sich tatsächlich gut vorbereitet. Also das ist tatsächlich ein Fortbildungsthema, oder?
Absolut. Ich hatte auch einen sehr großen Workshop mal. Da waren auch, also waren unterschiedliche, waren Schulleitungen, Lehrkräfte, Länder dabei. Und die als Ergebnis rauskam, es ist kompletter Zufall, wie gut eine Schule digital aufgesattelt ist, weil es daran liegt, ob der Mathelehrer, Lehrerin oder wer auch immer sich dem Thema annimmt und sich damit auseinandersetzt. Die Jobs werden verteilt und dann kommt es darauf an, wie gut die Menschen dort das stemmen und irgendwie integrieren können. Und dann kommt wieder raus, es braucht Zeit für Fortbildungen. Es braucht Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, auch immer eine Haltung zu gewinnen als Schule und nicht einfach, jetzt ist da was und jeder muss das irgendwie für sich alleine herausfinden, wie er denn jetzt, sag ich mal, mit dem Whiteboard umgeht und wie er das in den Unterricht integriert. Ich glaube, da braucht es eine stärkere Auseinandersetzung und dann natürlich kontinuierlich immer wieder Ideen, was man jetzt damit machen kann. So wie wir das im Unternehmen ja auch kennen. Wir lernen ja auch permanent dazu, das hört nie auf. Und das ist auch, glaube ich, all unser Anspruch, mit dem wir auch wettbewerbsfähig bleiben. Und so kann eine Schule eben auch innovationsfähig bleiben und mitgehen, wenn sie auch das kontinuierliche Lernen sich selbst zum Ziel machen.
Peter Daschner, das ist der ehemalige Direktor des Hamburger Landesinstituts für Lehrerbildung und Schulentwicklung, ist 2019 in einer Studie zu einem Ergebnis gekommen, dass in Deutschland im internationalen Vergleich sehr viel mehr Wert auf die Erstausbildung von Lehrkräften gelegt wird und deutlich weniger Wert auf Fortbildung. Jetzt ist diese Studie schon ein paar Jahre alt. Hat sich da in den letzten Jahren etwas verändert, auch getrieben durch Digitalisierung und Ähnliches? Oder aus deiner Sicht ist das Thema Fortbildung immer noch nicht so präsent, wie es eigentlich sein sollte?
Beides sollte man sich genauer anschauen. Die Ausbildung und auch dann die Fortbildung. Die Fortbildung braucht sehr viel mehr Aufmerksamkeit, als sie heute hat. vor allem mit all den neuen Themen, die auf die Lehrkräfte zuprasseln und auch den Rahmenbedingungen, was darf man, was darf man nicht. Also auch jetzt hier wieder KI zum Beispiel und Datenschutz. Aber dafür braucht es wieder Zeit und diese Zeit muss eigentlich eingeräumt werden. Also wir haben viele Lehrkräfte, die sagen, ja, wir haben den pädagogischen Tag, aber da wird mir ja vorgeschrieben, was ich lerne. Also ich habe vielleicht ganz andere Herausforderungen gerade, weil ich eine schwierige Klasse habe oder irgendwie was auch immer. Ja, also da gibt es ja sehr viele Themen, die auch nochmal eine Lehrkraft sehr individuell betreffen. Und dieser pädagogische Tag, der deckt eben irgendwie ein paar Stunden ab und das war's im Jahr. Und das ist für viele zu wenig. Und ich glaube, Fortbildung ist heute eine sehr persönliche Sache, wie sehr man als Lehrkraft bereit ist, die eigene Zeit nach der Schule dann noch einzusetzen oder nicht. Und die es dann eben machen, kommen vielleicht hier und da besser zurecht. Und die eben nicht diese extra Zeit haben vielleicht auch, da fällt es dann runter. Ich glaube, wenn man Fortbildung ernsthaft irgendwie in einem System integrieren will und auch als gute Voraussetzung für eine gut funktionierende Schule, dann muss das mehr als ein pädagogischer Tag im Jahr sein. Da muss das auch eine Kontinuität irgendwie mit berücksichtigt werden, wo die wirklich eine freie Zeit dafür erhalten.
Wenn man jetzt die Herausforderungen sieht, beispielsweise Lehrkräftemangel, Vertretungsstunden, Digitalisierung, Zukunftskompetenzen, wie sieht denn aus deiner Sicht eine ideale Fortbildung für Lehrkräfte aus? Du hast schon gesagt, es muss kontinuierlich sein und nicht einmal im Jahr. Sie sollte irgendwie selbstbestimmt sein und nicht jemand sagt dir, was du gerade machen sollst, sondern da, wo du deinen Bedarf hast. Wie würdest du Fortbildung für Lehrkräfte gestalten, um das Thema präsenter zu machen?
Also einmal ja, es muss genügend Inhalte drin sein, damit man wirklich jeden individuellen Bedarf abdecken kann, weil jede Lehrkraft steht ganz woanders. Eine ist mal vielleicht kurz vor Burnout und braucht eine ganz andere Hilfe als eine, die in vielleicht einen sehr schwierigen oder Mobbingfall in der Schule hat oder mit Fake News zu kämpfen hat. Also es gibt ja so viele Themen. Also ich glaube, einmal ist das tatsächlich, dass man für jede Frage eine Antwort liefern sollte. Aber auch, ich glaube, das, was wir auch sehen, also jetzt aus Schulflex, wir bieten ja jetzt vor allem asynchrone Kurse an, aber was eben auch sehr, sehr wichtig ist fürs Lernen, ist der Austausch, ist das Miteinander, voneinander lernen und eben natürlich auch der Rückhalt der Schule auch zu immer sich wieder zurück einzuordnen. Wie stehen wir denn dazu? Wie wichtig ist uns denn das Thema Digitalität? Also eigentlich braucht es auch so einen richtigen Fortbildungsplan der Schule, die das mit verankert und aufzeigt, das ist für uns wichtig und wir können die Inhalte schaffen und auch natürlich die Hilfestellungen, da einen Fortbildungsplan zu gestalten. Weil letztendlich, glaube ich, ist das rein alleine Lernen, nur darauf zu setzen, ist vielleicht zu wenig, wo wir dann, wenn ich das mir perfekt vorstellen könnte, und das machen auch einige Schulen so, dann wird das richtig, dann gibt es einen Plan und wir können auch immer wieder jeden Monat gibt es offene Webinare, da können die ihre Fragen stellen, können die voneinander lernen. Das also ja so zu begleiten, dass wir den Austausch eben auch fördern, dass man, wenn man was gelernt hat, geht man in die Handlung und dann sagt man, das hat bei mir aber irgendwie nicht geklappt. Und dann passiert ja eigentlich das Lernen. Also dadurch, dass man einmal Input gibt und sagt, so, jetzt hast du hier was gelernt, das reicht nicht. Also man muss es schon in die Länge ziehen und die Möglichkeit geben, das Gelernte anzuwenden und dann darüber zu sprechen. Und so sieht für mich die optimale Fortbildung aus, das quasi in die Strecke zu ziehen und immer wieder die Möglichkeit zu geben, auch über das Gelernte und das Angewendete zu sprechen. Und dann geht man wieder zurück und dann merkt man, jetzt geht's besser.
Also ein Prozess.
Ein Prozess in
Lernen,
jedem Fall.
Lernen, ausprobieren, Austausch.
Ja, never stop learning quasi.
Und das sollte man natürlich im besten Falle auch systemisch irgendwie ermöglichen und unterstützen.
Absolut, ja.
Du bezeichnest dich selbst als Changemakerin. In welcher Rolle siehst du dich da ganz konkret und wo kommst du in Wirksamkeit und wo siehst du auch die Erfolge deiner Bemühungen?
Also ich gebe mir Mühe in jedem Fall, in jederlei Hinsicht. Ich glaube, ich kann letztendlich versuchen, im Großen zu wirken, aber im Kleinen ist es natürlich sehr viel nicht unbedingt einfacher, aber da erkennt man die Wirkung sehr viel schneller und macht in dem Sinne dann ja auch, also wenn man erkennt, das hat hier was gebracht, dann freut man sich natürlich auch. Also ich versuche es im Großen und im Kleinen, im Großen durch so eine Gründung wie Schulflex zu sagen, es braucht Fortbildungen, es braucht die individuelle Unterstützung, hier etwas zu machen oder eben das Fellowship letztes Jahr mit den EdTech-Startups zu sagen, wir bieten hier ein Curriculum an und unterstützen euch durch die Phase oder bieten eben eine Community an, ja, wo wir voneinander lernen können. Gar nicht sagen, dass wir die unterstützt haben, aber eben einen Rahmen geschaffen haben, wo man lernen kann. Das sind Dinge, wo ich versuche, das, was ich weiß und kann, irgendwie einzubringen, in dem Maße, wie ich eben auch Zeit und Kraft habe. Und hier dann zu erkennen, dass das auch was bewirkt, das wiederum gibt dann die Energie weiterzumachen. Und das können ja viele kleine Dinge auch oft sein, ne? Irgendwie bei Schulflex, klar, leben wir dann von dem Feedback und auch von den Nutzerzahlen letztendlich. Und aber eben auch von den E-Mails, die dann kommen und man dann erkennt, man hat hier wirklich irgendwie einen Beitrag geleistet, der auf sehr persönlicher Ebene war, den man dann schon sehr hoch bewertet. Vielleicht höher als dann teilweise die Nutzerzahlen, wenn man irgendwie ein qualitatives Feedback liest. Und im Generellen sehe ich auch mich selbst so, dass ich denke, manches weiß ich, manches nicht. Manche Netzwerke habe ich und ein anderer nicht, dass ich auch sehr stark versuche zu verbinden, also Menschen irgendwie zusammenzubringen oder zu sagen, wenn ich mit einer Schule spreche, die irgendwie sagen, wir haben hier die und die Herausforderung, die zusammenzubringen, beispielsweise mit einer Schule, die es nicht hat. Das ist jetzt wieder alles in sehr klein, aber da habe ich irgendwie das Gefühl, da hat man oft einen sehr, sehr großen Hebel, wenn man in einem Kleinen wirkt und da auch Menschen zusammenbringt. Und ansonsten hoffe ich, dass die Arbeit beim Didakta-Verband und auch Sonstiges irgendwie zum Größeren bewirken kann und eben auch systemisch würde ich gerne sehr, sehr viel mehr machen. Ich weiß nur nicht, wie und wo, also wie das gehen soll, weil das ist, ich glaube, so geht das fast uns allen wahrscheinlich so. Wir sehen die Probleme und die Herausforderungen. Teilweise sind die Lehrkräfte sehr laut, also gerade wenn wir in Social Media schauen, also da sind ja auch viele, die sich wirklich laut beschweren in der Presse, SWR und überall irgendwo sind. Aber ich weiß nicht, wie man da unterstützen kann. Also ich weiß, es ist ein systemisches Problem vor allem und da würde ich gerne mehr machen, aber es erscheint wie so eine große Mauer, dass man da schon denkt, so, dann versuchen wir es doch lieber im Kleinen und kitten nur das, was halt da ist. Aber wenn wir ehrlich sind, bräuchten wir diesen Elternaufstand. Also bräuchten wir eine ganz andere Veränderung, damit wir den Lehrkräften helfen.
Apropos Mauer, es gibt ja in Deutschland eine sehr bunte Landschaft an Bildungsstartups. Und wenn man mit Gründerinnen spricht, dann kommt ganz oft diese klassische Geschichte. Ich bin selber Lehrkraft und habe ein Problem gehabt und es gibt keine Lösung, ich schaffe die Lösung selbst oder ich habe ein Kind in der Schule und das könnte das brauchen, deswegen mache ich es oder Ähnliches. Wie herausfordernd ist der deutsche Bildungsmarkt für junge Unternehmen, die gerade im digitalen EdTech-Umfeld sich etablieren wollen?
Ja, Hut ab vor allen, die sich auf diesen Weg begeben wollen. Es gibt, glaube ich, sehr viel einfachere Märkte als der Bildungsmarkt. Ja, die Hürden sind immens. Ich will dann auch oft nicht mit sofort das alles rauslassen und sagen, die Chancen sind echt, es ist ein steiniger, harter Weg. Man braucht sehr viel Durchhaltekraft. Also ich glaube, das muss man einfach immer jedem wieder mitgeben. Es dauert und diese Kraft muss man ja einbringen. Da jetzt auf die Schnelle eine Veränderung oder irgendwie, dass das Unternehmen sich wirtschaftlich trägt in den nächsten 2-3 Jahren, das ist schwer. Dafür haben die Schulen nicht die Mittel, die Lehrkräfte nicht die Zeit, da sich mit so vielen neuen Produkten auseinanderzusetzen, sich das wieder anzueignen, da wieder das Geld herzufinden. Also da gibt es schon einige Hürden, die so ein EdTech-Startup erstmal leisten muss. Oder vor allem Durchhaltevermögen.
Das heißt, der Tipp an alle, die es gerade versuchen, lange atmen, durchhalten, nicht zu früh aufgeben.
Ja, könnte man so sagen, ja.
Auf deinem Social-Media-Account findet man ein sehr schönes Zitat. You don't need planning permission to build castles in the sky. Also man braucht keine Baugenehmigung, um Luftschlösser zu bauen. Das ist ein Zitat vom Street-Art-Künstler Banksy. Sollte das nicht eigentlich das Motto für unser Schulsystem sein?
Ja, total.
Ja. Mut zu haben, Neugier zu haben, Dinge einfach auszuprobieren, nicht am System zu scheitern und vor dem System Angst zu haben, sondern einfach mal tun.
Ja, schön, dass du das Zitat rausgesucht hast, weil das habe ich sehr bewusst gewählt, weil ich auch da die Brücke hin zur Bildung schlage und auch sehe, wie viele an dem System zu kämpfen haben, aber auch sehe, es gibt Freiheiten, es gibt Möglichkeiten zu Kreativität. Und dafür braucht es Mut, sich das zu nehmen. Also du sagtest eben auch, es gibt Schulen, die machen das. Und ja, aber man sieht halt viel, dass viele sagen, oh, ich darf ja nicht, ich kann ja nicht und es geht ja nicht. Aber es geht viel mehr, als wir denken. Und dafür braucht es den Mut. Und ich glaube, dann geht es einem vielleicht auch hier und da etwas besser, wenn man sich da und da ein bisschen mehr Freiheiten rausnehmen kann.
Liebe Milena, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank auch für das Gespräch.
Wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da. Wir freuen uns auch immer, wenn der Podcast weiterempfohlen wird. Und nicht vergessen, den Podcast gerne abonnieren, damit ihr keine weitere Folge verpasst.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst Klett Verlags.